Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, Jesus Christus, der Allmächtige. Amen. Ja, mir war es nicht ganz einfach, diese Predigt für heute vorzubereiten, weil es doch ein Thema ist, was uns unter die Haut gehen wird. Ich war lange am Rätseln, Herr, wie soll ich denn diese Predigt überhaupt nennen? Psalm 32. Und ich habe eigentlich gesehen, dass der Anfang dieses Psalmes uns den Weg ein Stück weit leitet, trotz aller schweren Aussagen und schweren Dinge, die hinter diesem Psalm stehen. Was die Welt mit Glück versteht und darunter versteht, das sind ja oft nur diese irdischen Dinge. Man ist glücklich bei der Arbeit, der andere ist glücklich bei der Freizeit. Der eine glaubt, das Glück in der Geborgenheit der Familie zu haben, und der andere das Glück in der Ungebundenheit des Umherschweifens. Und der eine wünscht sich einen gehobenen Lebensstandard und der andere sagt, nee, je weniger, desto besser. Kann mir keiner was klauen. Und wie ist das? Glück und Glas, wie leicht bricht das? Und dann beginnt wieder der neue Traum. In der Bibel ist dieser Traum ausgeträumt. Der Himmel ist Gott selber. Seine Herrschaft, seine Herrlichkeit, sein Licht und sein Leben finden wir dort. Wo er ist, fehlt es uns an nichts. In seiner Nähe werden Schuldige von ihrem Druck frei. Einsame sind nicht abgeschrieben, sondern aufgeschrieben. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Das ist kein blasses oder verkürztes Glück. Das ist kein Schmalspurglück. Kein Teilglück. Kein Glück umfasst. Sein Glück umfasst Leib und Seele. Gegenwart und Zukunft. Hier ist das vollkommene Glück zu finden. Gott ist kein Misanthrop, kein Menschenfeind, sondern er ist Eudämonist, ein Glücksbringer. Es ist doch nicht wahr, wie es Schopenhauer und die Pessimisten uns vorgaukeln, dass das ganze Leben nur Leid und immer nur Leid ist. Wir sind eigentlich zum Glück geboren und nicht zum Jammer verurteilt. Jesus verschenkt es, dem Schuldigen Vergebung, dem Einsamen Liebe, dem Zweifler Gewissheit, dem Enttäuschten Hoffnung, ja, dem Armen den Himmel auf Erden und dem Bettler die geöffnete Himmelstor. Aber wie wird man denn jetzt ein Glückspilz, wie David in dem 32. Psalm uns ein wenig verdeutlicht? Er hat es ja erfahren, dass Gott ein Glücksbringer ist und wird. Ich habe den Beipackzettel wieder austeilen lassen. Wir wollen uns den Psalm 32 einmal etwas näher anschauen. Und wir werden gleich sehen, wir haben zweimal dieses Wohl dem. Ja, wo findet sich das denn noch? Kann mir da einer helfen? Aha, Psalm 84, dankeschön. Nein, Psalm 1. Aber der 84 ist auch nicht wohl dem, der im Hause Gottes sein Zuhause hat. Jetzt sind wir immer noch im Alten Testament. Gibt es im Neuen nichts? Wohl dem? Die Bergpredigt ist doch gespickt voll damit. 8-mal. Und es heißt da nicht wohl dem, sondern selig. Und man kann dieses selig übersetzen. Glücklich ist der. Glück auf! Dem gelingt das Leben. Und jetzt merken wir, dass dieser Psalm 32 trotz seiner furchtbaren Offenbarung der Schuldhaftigkeit dieses Davids ein glückselig preisender Psalm und deswegen eine Glückspilzpredigt daraus geworden ist. Wir wollen es einfach mal lesen. Ich habe heute die falsche Brille auf. Also, ihr lest bitte mit. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Sela heißt Pause. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner, Luther übersetzt dann vielfach in der älteren Übersetzung, Missetat. Und deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum werden große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schild, du wirst mir vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Sela, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss einlegen muss. Sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viele Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt alle ihr Frommen. Ich bete noch, lieber Herr. Lass uns jetzt entdecken, was es um Sündenvergebung für Köstliches auf sich hat. Wir brauchen das in der Tiefe unseres Herzens, dass du uns herauslockst aus der Enge in die Weite. Amen. Ein Pfarrer berichtet, es wäre für ihn eigentlich das Schönste gewesen, gerade in den Jugendgruppen Bibelarbeit zu machen. Und er hatte dann einen jungen Mann da, der kam dann eine Weile nicht mehr und er dachte, oh, was ist denn jetzt los? Und er bekam dann einen kleinen Brief zugeschickt. Er hat wohl nicht die Courage gehabt, ihm das ins Gesicht zu sagen. Aber er hat dann den Brief gelesen und war eigentlich etwas bestürzt. Sinngemäß stand dann da drin: Ich habe eure Methode durchschaut. Ihr redet uns immer Schuld ein. Ihr redet mir eine Schuld ein, wo ich doch gar keine habe. Das ist eure Methode. Ihr macht die Menschen zuerst klein und dann bietet ihr ihnen die Vergebung an, die doch, da hat doch gar niemand gefragt danach. Ich brauche das alles nicht. Ich bin ein guter Mensch. Und das reicht. Ich mache es in meinem Leben alles gut und richtig. Und mir soll doch keiner einreden, das wäre wie so in einem Tunnel, da fährt der Zug rein. Und dann wird es dunkel. Huhuhuhu, und hinterher kommt man wieder raus und da kriegst du dann noch dein Billettle mit. Schuld ist vergeben. Das brauche ich alles gar nicht. Lass doch das mit diesem blöden christlichen Quatsch von der Sündenvergebung. Ich zitiere nur den jungen Mann. Ja, und das ist doch so. Unzählige Leute heute, wenn man auf die Straße geht und ihnen etwas sagt, du, da ist in deinem Leben was nicht in Ordnung, dann ach, da stehen sie da und sagen, ach, du, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ist doch alles in Ordnung. Die kleinen Dinge, die da so nebenbei sind, aber Gott wird da schon ein Auge zudrücken bei mir. Das hat er doch immer gemacht. Und wir sind ja nicht wie im Mittelalter. Die Psychologen heute haben das ja ganz raffiniert hingekriegt, dass man den Begriff Schuld gar nicht mehr nennt. Glaube und Sünde ist doch alles Unfug. Wer den guten Sigmund Freud liest, es ist alles eingeredet. Menschen haben keine Schuld. Das waren die Eltern, das war der Vater, die Mutter. Da waren die Konstellationen alle nicht so richtig. Kein Wunder, dass es dir nicht so gut geht. Und dann der Ödipus-Komplex. Ach, das ist das, was nicht in Ordnung ist. Schuldgefühle, die hemmen uns doch auf unserem Weg zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Selbstbestimmung. Nein, du musst den Leuten doch immer sagen, du bist gut. Ja, schreib das auf den Spiegel, morgens schon gelesen. Ich bin gut, ich kann was. Das ist doch das, was wir brauchen. aber doch nicht dieses Duckmäusertum. Leg doch das ab, was du in der christlichen Gemeinde immer wieder vorgelabert kriegst von Sünde und Schuld. Da musst du dich lösen. Du bist doch ein freier, ein selbstbestimmter Mensch. Das sind lauter Sätze, die wir immer wieder zu hören kriegen. Mal in dieser Form und mal in jener Form. Und da kannst du sicher noch 50 andere Sätze dazu dahinter stecken. Es bleibt immer dasselbe. Red mir doch das nicht ein. Und jetzt sehen wir hier in diesem Psalm 32 ein Jubellied. Ich möchte jetzt mal weitermachen. Das ist Chagall übrigens. Hat Bathseba und den David auf diese Weise gemalt. Und wir sehen die zwei Gesichter in einem. Und oben dann wahrscheinlich die Bathseba, ich habe es noch nicht so richtig rausgekriegt, die das Kind verliert. Gott lässt sich nicht spotten. Oben müssen wir uns jetzt denken, die Glücksfilzpredigt. Irgendwie hat es nicht geklappt. Der erste Punkt, aufatmen beim dankbaren Aufblick. Hier sehen wir einen reuigen König. Und wenn ich jetzt auch dich mit Mitsünder anrede, dann sind wir alle in dieser Gemeinschaft der Sünder. Da kann sich hier keiner rausmogeln. Und jetzt kommt in diesem dankbaren Aufblick dieser David und sagt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem, im Alten Testament haben wir keine echte Sündenvergebung, wie wir es im Neuen kennen, im Neuen Testament, das Blut Jesu reinigt, das hätte er eigentlich hier als Überschrift nehmen können. Das Blut wird nur zugedeckt. Die Sünde wird weggeworfen. Ich komme da nachher noch drauf. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetaten nicht zurechnet, in dessen Geist auch kein Falsch ist. Wie atmet jetzt dieser David auf in dieser furchtbaren, langen Beklemmung? Und er ist erleichtert von dieser niederdrückenden Last, von dieser bangen Beklemmung, von dieser furchtbar schweren Krankheit, die letztendlich ihn auch ergriffen hat. David jubelt, wohl dem, glücklich, Glück auf, endlich bin ich diese Last der Übertretung los. Glücklich, dem gelingt das Leben. Bei David war es jetzt endlich raus. Lang hat er es ja verschweigen und vertuschen wollen. Lang hat er gemeint, ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Es wird schon irgendwie nicht so schlimm werden. Das Mahnen des Gewissens kriege ich schon irgendwie gedeckelt. Und er wollte ausblenden, was für furchtbare Schuld letztendlich auch bei ihm in seinem Leben aufgekommen ist. Ihn hatte weggerissen, wo der Jeremia, der Prophet, sagt im Jeremia 5, Vers 8, sogar die Großen haben Gottes Joch zerbrochen. Wie brünstige Hengste schweifen sie umher, wie jeder Wirt nach seines nächsten Eheweib. Davon ist David eingeholt worden. Der von Gott erwählte König, es war ja nicht irgendeiner, ein Hanswurst, so wie du und ich. Wenn wir davon übereilt werden, dann können wir sagen, naja, ist kein Wunder. Das ist der König, der Obere, der Erste im Staat. Und dieser Mann, David, ist, ja, war rücksichtslos am Zerstören einer Ehe des Uriah. Dort ist er hineingebrochen. David ließ sogar diesen Uriah nachher ganz brutal um die Ecke bringen. Er merkte, das lässt sich nicht mehr vertuschen, da ist ein Kind unterwegs. Ja, hier hat er das 5. und 6. Gebot ganz klar übertreten. Und dann stellt sich dieser Nathan als Gesandter Gottes, wie in diesem Gleichnis uns dann auch berichtet wird von diesem reichen Mann und dem, wo er dem Armen nachher das Schäfchen da zum Essen noch wegnimmt und schlachtet. Der Prophet legt dem König aus, alles in diesem furchtbaren Gerichtswort. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Es ist kein Leben, wenn man versucht, Schuld letztendlich selber wegzuschaufeln. Irgendwie unter die Füße zu kriegen. Hatte nach einer Predigt einmal nach einem Gottesdienst eine Dame, die kam und wollte ein Gespräch und sie sagte unter Tränen dann, ich habe mein Kind vor 20 oder 30 Jahren abgetrieben. Und jetzt werde ich nicht mehr ruhig darüber. Wir merken etwas von der Brutalität, wie der Teufel uns letztendlich kaputt machen möchte. Du bist der Mann. David hat es ja versucht, er hat alles dran gesetzt. Diese Spur, diese dunkle Spur in seinem Leben letztendlich auszuradieren. Und jetzt kommt Gott in seiner Gnade und schickt den Nathan. Ich kann mir den vorstellen, wahrscheinlich hat ihm das Hemd geflattert. Jetzt gehe ich zum König und das Normale ist ja, dass die Könige sagen, was willst du, Hanswurst, hier? Den machen wir den Kopf kürzer, dass es in den Hals reinregnet. Fertig, aus. Nein, du bist der Mann. Und du hast letztendlich die Feinde Gottes zum Lästern angestiftet. Eigentlich hätte David ja den Mann rausschmeißen können. Das hätte er in der Hand gehabt, nicht? Wir sehen es bei anderen Königen, die waren da ruckzuck dabei. Manasse und andere, die haben diese Leute, diese Propheten kurz und klein gemacht. Mich wundert, dass David hier nicht mindestens versucht, diese Tat, die er da begangen hat, irgendwie in ein tolles, ein besseres Licht zu rücken. Das war ja auch bei Kain und Abel so. Wir sind ja jetzt nicht im Mittelalter, sondern das ist ja jetzt neuzeitlich. Bei Kain und Abel nicht, da fragt Gott doch den Kain, du sag mal, wo ist denn dein Bruder? Ich, mein Bruder, geht der mich an? Lass mich doch mit dem in Ruhe. Ich bin doch nicht meines Bruders Hüter. Wo kommen wir denn dahin? Der ist doch erwachsen genug. Und jetzt leugnet auch gar nicht dieser David, er leugnet nicht. Er wusste genau, jetzt hat Gott diese Jalousie, die er versucht hat, krampfhaft herunterzuziehen, nach oben schnellen lassen. Und er steht ganz nackt und bloß da, ähnlich wie der Kain auch. Das ist die Art und Weise, wie mag ein solches Wort nachgedonnert haben in Davids Ohren. Wie mag es ja dieser Sündenfleck nachgebrannt haben in Davids Gewissen, tagelang, monatelang, vielleicht jahrelang. Das kann man sich denken, wenn man jetzt auch ein empfindliches Gewissen bekommt für Schuld und Sünde. Aber deswegen können wir uns denken, welch furchtbarer Bußkampf und welch furchtbarer Kampf jetzt in diesem David auch die ganze Zeit bis zu diesem Aufdecken gewesen sein mag. Wir haben es ja nicht mit einem Gott zu tun, der nicht hinguckt. Nein, Mose sagt, du bist ein barmherziger, gnädiger, geduldiger Gott, du vergibst die Missetat und Übertretung und Sünde. Das wusste David auch. Und jetzt sagt dieser David in dem Aufblick, wohl dem, wohl dem. Man kann sich's richtig vorstellen, wie er jetzt eine Last des Gewissens herunterbekommt. Gepredigt ist es ja mit Sicherheit tausendmal. Christus ist in die Welt gekommen, Sünder zu retten. Gepriesen haben wir es doch schon oft, wenn eure Sünde blutrot wäre, ja, so soll sie doch schneeweiß werden. Und gesungen haben wir es doch nicht nur einmal. Die Sünden sind vergeben, das ist das Wort des Lebens. Gott sei Dank, auch mir und dir können die Sünden, die Übertretungen vergeben werden. Gott sei Dank auch nimmt Jesus mich immer noch an. Dort haben wir unseren Ruhepunkt. Und Luther sagt in dem Wörtlein mein, mir, mich, liegt die ganze Kunst des Christenglaubens. Das erste ist das rechte Schriftverständnis. Wenn das, was hier schwarz auf weiß steht, mit meiner eigenen Erfahrung auf einmal verschmilzt. Es nützt nichts, wenn ich sage, oh, schon nett, David, ja, ist weit weg. Und die moderne Theologie sagt, nein, nein, das ist überholt. Das ist ein Zeitereignis, ein Zeitdokument. Das gilt nicht mehr für unsere Zeit heute. Und nicht umsonst werden die Kirchen, jedenfalls in der Landeskirche, wo man historisch kritisch arbeitet, immer leerer. Strohdreschen kann man in der Politik oder sonst irgendwo beim Bauern. Und wenn die Kirchen auch nur noch Stroh dreschen, dann laufen sie weg. Das ist völlig klar. Wohl dem, dem die Übertretung vergeben sind. Wohl dem, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Dass das Gott fertig bringt. Ja, Gott will zuständig sein für die Schuld von allem. Womit andere Menschen enttäuschen, wo man arg zu tun hat, womit sie Gott enttäuscht haben, da möchte er mit fertig werden. Das ist sein Geschäft. Ja, wie? Dann ist es meine verdammte Pflicht, meine Pannen irgendwie noch auszubügeln. Es kann sein, ja. Wer gestohlen hat, der bringe es zurück. Was du wieder bereinigen kannst, was durch Schuld kaputt gegangen ist, das muss bereinigt werden. Aber wir haben doch das Gleichnis von dem Zöllner. Konnte der irgendetwas noch? Natürlich haben wir den Zachäus als wunderbares Vorbild. Vierfach gäbe ich es zurück. Das ist die Frucht der Bekehrung. Aber wir haben auch den Zöllner in dem Gleichnis, der sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Man kriegt nicht mehr oft alles auf die Reihe. Und dann haben wir doch einen Heiland dort am Kreuz. Rudolf Bultmann, der große Theologe aus Marburg, historisch-kritischer Professor, er sagt einmal, ich wüsste nicht, was Jesus mir für Schuld vergeben sollte. Merken wir etwas von der Brutalität dieser theologischen Richtung, die das Wort Gottes als Zeitdokument abtut? Wir haben doch heute dieses Thema. Und wer hineinschaut in die ganzen Register, was steht bei der Frucht des Fleisches als erstes? Unzucht, Ehebruch. Was steht beim Ausschlusskriterium aus dem Reiche Gottes in 1. Korinther 6? Unzucht und Ehebruch. Das sind alles diese sexuellen Dinge, die uns bis in die Haarspitze hinein letztendlich kaputt machen, wenn sie nicht in einem wunderbaren, biblisch geordneten Weg geleitet werden. Das ist unsere Not. Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist das große Rufen. Wer Gott glaubend zutraut, der wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zugesprochen bekommen, Römer 4. Ja, Gott rechnet. Oh, der hat nicht nur einen Rechenschieber, der hat den modernsten Rechner überhaupt. Ja, wie, rechnet er mir jetzt alles auf? Ja, er rechnet auf. Das ist ja das Furchtbare. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber. Gott rechnet nicht meine Schuld zu, wenn ich Christus gehöre, sondern er rechnet mir Gerechtigkeit zu. Das war doch das, was Luther umgetrieben hat. Er hat immer gedacht, das ist eine verurteilende Gerechtigkeit. Gott haut mich in die Pfanne, wo er nur kann. Und dann hat er im Römer 1,16 erkannt, der Gerechte wird durch Glauben leben. Das ist ja nicht die verurteilende Gerechtigkeit, sondern die freisprechende Gerechtigkeit, die vom Kreuz her mir zugesprochen wird. Deine Sünde ist dir vergeben. Das ist das kolossal Wunderbare, dass wir dort die Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott gilt. Und da haben wir allen Grund zu jubeln, wohl dem, der meine Übertretungen vergeben hat. Und das haben viele erfahren. Hiskia hat es erfahren. Siehe, um Trost war mir sehr bange, aber du hast dich meiner Seele angenommen, herzlich, und hast alle meine Sünde wohin geworfen? Mir vor die Füße? Nein. Hinter deinen Rücken. Weg ist die Sünde. Micha, der Prophet, spricht auch etwas vom Werfen. Er sagt, er wird die Schuld in die Tiefen des Meeres werfen. Und dann ist sie weg. Das ist das Köstliche. Liegt nun die Vergebung am Bekennen? Also wenn wir das alle bekennen, na ist gut. Jein, mit dem kräftigen Jein muss ich das beantworten. Natürlich müssen wir bekennen, aber wir müssen es an der richtigen Stelle bekennen. Der Judas rief auch in der Gegend umeinander, ich habe gesündigt, oh, ganz furchtbar. Ich habe den Herrn verraten, die 30 Silberlinge schmeißt er in den Tempel. Da hätte man doch denken können, ha, das reicht doch. Das ist doch genau das, was man sehen will. Und er hat es nicht geschafft. Warum? Weil der Blick zu Jesus ihm verstellt war. Den hat er nicht gefunden. Ein Petrus hat den Blick zu Jesus gefunden. Deswegen ist er in seinem furchtbaren Fall auch wieder herausgehoben worden. Merken wir etwas? Nur bei Jesus haben wir wieder Grund unter den Füßen beim Bekennen. Ich kann lange irgendwo in den Wald gehen und es rausbrüllen. Ist auch nicht das Verkehrteste, aber da wird die Schuld nicht weggehen. Dort haben wir einen Ort. Johannes 1, Vers 9. Wenn ihr eure Sünden bekennt, ist Gott treu und gerecht, dass er euch die Sünde vergibt und reinigt von aller Untugend. Das Blut Jesu reinigt von aller Schuld. Von aller. Egal, ob das das Kleine ist, gibt es bei Gott auch nicht. Oder ob ich ein furchtbarer Mörder bin. Im Nürnberger Prozess haben sie viele abgeurteilt und einige haben noch den Weg zu Jesus gefunden und dann auch bekannt, das Blut Jesu hat mich rein gemacht von aller millionenfachen Mörderschaft. Ein zweites. Ihr müsst uns wieder denken, die Glückspilzpredigt da oben. Ich weiß auch nicht, wieso das jetzt kommt, dass es nicht erscheint, aber wollen wir jetzt nicht lange rumoperieren. Und jetzt schaut David noch einmal zurück zu seiner vergangenen Schuld. Jetzt nicht in dem Sinne, dass er das permanent wieder heraufzerrt und keinen Frieden darüber bekommt. Da ich verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Er denkt noch einmal an dieses ganze Dilemma zurück. Wie kommt denn Erkenntnis der Schuld überhaupt? Das wird doch hier deutlich. Tja, in der Welt, da kann man mit vielen Leuten diskutieren, kein Problem. Aber Sündenerkenntnis wird man kaum finden. Ja, ich bin ja nicht unbedingt immer akkurat. Ja, stimmt, aber Schulderkenntnis kommt erst dann, wenn das Wort Gottes unser Herz erreicht und wenn Gott mit seinem Wort in unser Leben hineinleuchten kann. Dann reißt dieses Wort Gottes unser Herz wie ein Pflug die Erde aufreißt, auf und wendet um. Und dann werden wir das erkennen, was wir als vielleicht Kavaliersdelikt abgetan haben oder wo man gesagt hat, naja, ach, es ist halt passiert. Wir kennen all diese Ausreden. Und dann werden diese ganzen furchtbaren, schrecklichen Fehltritte auf einmal wie auf einem Tablett uns serviert und wir erkennen, wow, bisher hat man kein schlechtes Gewissen gehabt. Nein, hatte ich auch nicht beim Stehlen. Nein, ach, die haben sowieso genug da liegen. Ob das da liegt oder ob das bei mir in der Tasche, das spielt keine Rolle. Bis mir auf einmal klar wurde, im Gebot heißt es, du sollst nicht stehlen, Thomas. Vor der Bekehrung, nach der Bekehrung. Und ich dann erkannt habe, aua. Und dann fing es im Gewissen an zu rumoren. Da habe ich keine Ruhe mehr gekriegt. Bis ich die Sünde bekannt habe und hingegangen bin und das bereinigt habe. Das ist es. Wissen wir, dass das ein Zeichen der Welt ist, dass sie nirgendwo mehr ein schlechtes Gewissen hat. Wir gucken doch, wir wollen gar nicht so weit gucken, ja, die Lügen der Bundesminister im Bundestag, nicht, da wird ja das Blaue vom Himmel heruntergelogen. Und der Nächste rückt es wieder gerade und zeigt, Mensch, das hast du gerade nicht richtig gesagt. Ein Kanzler, oh, ich kann mich so schlecht erinnern, er ist ja noch nicht dement, aber er kann sich auch nicht so richtig erinnern. Er will sich nicht erinnern. Und so sehen wir doch, wo es ist. Wir hatten jetzt das im Internet ein bisschen nachgeschaut, Adolf Eichmann, ja, ist erst nach aus Argentinien ab, der hat ja die ganzen KZ-Transporte organisiert nach Auschwitz. 10.000, 12.000, ach, das war für ihn eigentlich, waren nur noch Zahlen. Und er sagt dann, na, ich habe keine Schuld. Ich habe doch keine Schuld. Ich habe meine Pflicht getan. Das ist es. Kantsche Pflichtethik. Also, das muss doch reichen. Ich habe doch keine Schuld, nein. Er ist dann durch den Strang hingerichtet worden. Unser Gewissen lässt sich manipulieren. Das ist ja furchtbar. Und jetzt kommt der Prophet Nathan und sagt ihm gerade auf ins Gesicht hinein, du bist der Mann, kein anderer. Und was ich gerade erzählt habe mit der Geschichte, das bist du. Und dann entblättert sich alles letztendlich bei diesem David. Tja, Ausreden gibt es viele, die auch sagen können, ach, die Bathseba, die hätte doch den Vorhang ein bisschen zumachen können, hätte ich es nicht gesehen, oder? Muss sie sich aus Versehen jetzt am Tag da baden? Und die Frauen, die müssen doch Bescheid wissen, wo es bei uns Männern dann so ein bisschen tickt. Ja, wenn sie sich da so freizügig und so. Nein, gar nichts. Gar nichts, er sagt nichts mehr. Er sagt nur noch Übertretungen, Missetaten. Ja, die Missetaten verschweigen. Vor den Menschen haben wir es gelernt, uns gut zu verstellen, Dinge geheim zu halten, nicht herauszulassen. Aber vor Gott leugnen ist immer ganz, ganz brandgefährlich. Warum? Psalm 139, du kennst meine Gedanken von ferne. Dort können wir nicht mehr schauspielern. Dort können wir nicht mehr den Frommen markieren. Dort können wir nicht mehr diese Dinge vertuschen. Und es sind ja nicht nur verhärtete Herzen oder leichtsinnige Leute, die das versuchen abzuschütteln. Nein, es sind Leute, die letztendlich gestandene Christen, denn David würde ich da ja auch mit reinnehmen, sind, die dann lange gegen ein Bekenntnis sich sträuben und sagen, nein, das will ich nicht, ich will das nicht aufdecken. Und was haben wir bei den Pharisäern? Nicht Jesus weint im Angesichte dieses Jerusalems, er weint um sie und sagt, ihr habt nicht gewollt. Gott kann sich gegen ein Herz, was sich verstockt, nicht mehr, dann kommt nur noch das Gericht. Es gibt hunderterlei Entschuldigungen, aber damit richten wir ja gar nichts aus. Unser Gewissen bleibt ja nach wie vor völlig zerrüttet. Der Friede mit Gott ist verloren. Der Friede mit Menschen ist dahin. Ja. Und während der Mund noch trotzig schweigt, hat er bitterlich im Herzen geweint. Ein Stöhnen eines gebundenen Gewissens, könnte man sagen. Und während kein menschliches Gericht diesen königlichen Sünder hätte vor eine Schranke gezogen, so nimmt dieser Nathan auf einmal in dieser göttlichen Autorität, die er bekommt, diesen David vor das göttliche Schrankengericht und zeigt ihm, wie Gott seine Tat letztendlich sieht. Dieses Donnerwort, David sagt, deine Hand lag schwer auf mir. Ich bin gewiss, dass in den Psychiatrien viele, viele sind, wo es heißt, deine Hand lag schwer auf mir. Okkulte Dinge, Schuld, die nicht bereinigt werden will, Bitterkeit, wo man letztendlich bis in die Haarspitzen hinein zerfressen wird von der Sünde. Das ist die Wirkung, die Auswirkung. Und das sagt uns dieser liebe David auch. Der Feind im eigenen Herzen, den hat er nicht mit Schwert und mit Keule bearbeiten können. Das böse Gewissen, da half ihm seine Königswürde nicht, da halfen ihm seine wunderbaren Gottesdienste im Tempel nicht, der Stiftshütte, da halfen ihm seine Psalmen nichts mehr, die er gedichtet hat, gar nichts mehr. Es bleibt nur noch der fromme Vorwurf, so fromm hast du gesungen und so gottlos hast du gehandelt. Und dann ist dieser Grund zum Aufatmen, wir schauen das nicht, ein wehmütiger Rückblick. Diese unerkannte Sünde, sagt Psalm 90, stell doch du in dein Licht, in das Angesicht deines Lichtes hinein. Und das macht er jetzt. David sagt jetzt ganz befreiend, aufatmend, was er hier erlebt, dass er nicht länger mehr seine Schuld verhähle. Ja, jetzt ist es ein bisschen komisch geworden. Luther sagt ja verhehlen. Also ein Philosophieprofessor sagt zu diesem unüblichen Verhehlen, er sagt, wir haben das Wissen um Sünde beseitigt und die Rede von der Schuld abgeschaffen. Aber damit haben wir das ganze Christentum abgeschaffen. Das ist es. Verhehlen. Irgendwie krumm rumreden. Es gibt doch, weißt du, und wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß auch nicht weiter, ich muss halt mit dem schlechten Gewissen leben, dann würde ich sagen, Thomas, sei ruhig, geh raus, verschreckst die Leute bloß unnötig. Ja, nein, es gibt doch Vergebung. Es gibt doch wirklich, nicht nur so ein bisschen psychologisch, es gibt Vergebung der Schuld und die hat dieser David erfahren. Dort, wo ich erkenne, da, wo ich bekenne, da, wo ich bereue, da, wo ich hasse und da, wo ich lasse. Karl Gerock, ich habe nachher noch ein Gedicht von ihm, sagt diese fünf Schritte der Buße: erkennen, bekennen, bereuen, hassen und lassen. Das hat der David getan. Und genau das ist auch unser Weg, den wir letztendlich gehen können. Ich bekenne dir meine Sünde. Und manchmal reicht es, wenn ich mit Gott das abmache. Manchmal ist es nötig, dass ich noch jemanden dazu nehme. Eine dritte Person, eine zweite Person. Und dort diese Dinge ordne und dort ausspreche. Die Sünde lebt immer, liebe Mitgeschwister und Mitchristen und Mitsünder. Die Sünde lebt immer in der Heimlichkeit. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Wenn die Sünde aufgedeckt wird, das ist ja unsere Pädagogik immer, ja? Oh, bloß nicht drüber reden, sei ruhig, es wird schon rumgehen, unter den Teppich, Zeit heilt Wunden. Nein, die Pädagogik Gottes in dieser heiklen Frage ist eine andere. Er sagt, du, jetzt hole ich einfach mal diesen ganzen Dreck zu mir her ans Licht. Und dann decke ich das Ding mit meinem Blut zu. Und dann ist diese Sünde wirklich weg. Die kommt dann auch nicht wie so ein großer Klotz dann hinter der Wand wieder vorgerollt. Das ist eine Schiebetür, nicht? Die dann mal, und wenn sie ein bisschen schief eingebaut ist, dann macht man sie auf und sie kommt wieder vorgerollt, nicht? Das ist nicht der Fall. Dann ist diese Schuld wirklich weg. Darum bekenne ich dir meine Sünde. Wie leicht hat es doch der barmherzige Gott dem Sünder gemacht. Wir sehen es bei dem verlorenen Sohn. Ne, ich habe auch gedacht, oh ja, mit dem Papa da, nicht, ne, schon mal erzählen. Nein, bis zu den Schweinen muss er hinein. Und dann wartet ja der Vater, der ist ja noch gar nicht, der Sohn ist ja um die Hausecke da hinten gerade rum. Und dann kommt der Vater schon mit offenen Armen angesprungen. Das heißt Barmherzigkeit. Eine Magdalena, die mit ihren Tränen letztendlich Jesu Füße benetzt. Eine Hure. Und Jesus nimmt sie und sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Ein Zöllner. Er seufzt, Gott ist mir Sünder, sei mir Sünder gnädig. Und dann können wir aufatmen. Ein letztes noch. Aufatmen beim freudigen Ausblick. Ein Dorfschulmeister im Schwabenland, da komme ich auch her, der Pfarrer besucht ihn und fragt ihn, anteilnehmend, du, gibt's noch was in deinem Leben, was du jetzt noch kurz vor Ende bekennen solltest? Und der Sterbende sagt, wenn ich nach meinen Sünden sehen will, dann ist es, wie wenn der Heiland meine Hand draufgelegt hätte, dass nicht einmal mehr ich sie sehen kann. Das war mitten im Sterben ein Aufatmen mit einem freudigen Ausblick. Schau, das ist wunderbar. Dafür werden dich die Heiligen bitten zur rechten Zeit. Was dieser David erfahren hat, das wünscht er auch vielen anderen auch. Das wünsche ich dir, dass du mit deiner Sünde rauskommst. Die Dinge, die man immer wieder selber macht, gerade diese sexuellen Dinge, die kleben wie Pech und Schwefel an den Fingern. Das musst du bekennen, wenn du davon frei werden willst. Und manchmal ist es ein langer Kampf. Ein langer Kampf, dass die Gedanken einem nicht permanent weghüpfen. Und was er erfahren hat, das möchte er anderen mitteilen. Da möchte er rufen, du, lang doch hin, mach doch mit deinen dunklen Geschäften endlich ein Ende. Wir haben doch einen Gott, der vergibt. Und er hat nicht umsonst am Kreuz gerufen, es ist bezahlt. Die Schuld ist doch längst bezahlt. Und dann heißt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ist das nicht wunderbar? Das sagt Jesus. Es ist immer noch Gnadenzeit. Ja, bei großer Wasserflut gelangt man nicht mehr dazu. Ja, so ist es. Nutzt diesen Tag des Heiles heute, hier und jetzt. Sind auch nachher in dem Raum da drüben jede Menge Plätze noch frei, wo du hingehen kannst, um einfach Dinge loszuwerden. Dass du nicht belastet hierher kommst und wieder belastet heimgehst, sondern dass du belastet hergehst und entlastet mit der Sondermülldeponie, nicht? Dass das wegkommt, dass diese Dinge wegkommen. Und dann, ich will dich unterweisen, ich mache den letzten Punkt ein bisschen kürzer, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ja, wenn diese Dinge deiner Schuld geordnet sind, dann wird Gott dir auch den neuen Weg zeigen. Dann wird Jesus vorangehen und dann heißt es, Stern, auf den ich schaue, wunderbares Lied, das ist vom Friedrich Adolf Krummacher, der war hier in der Stefanigemeinde 1850 Pfarrer. Nur dass du mal weißt, was da für Lieder hier singst, für herrliche, nicht? Und der Gottfried Daniel war der große Mann der Erweckung des 19. Jahrhunderts in Elberfeld. Das ist der Bruder davon gewesen. Also Stern, auf den ich schaue. Ja, das ist doch unser Leitstern, unser Morgenstern. Und der wird uns dann führen. Der wird dich vielleicht, wie es bei mir auch war, ich habe auch gedacht, oh Thomas, mit dem ganzen geklauten Zeug, du kommst in den Knast, wenn du das aufdeckst. Zu damit, weg, nichts. Und dann hieß es 8 Jahre, nach 7 Jahren verjährt, da habe ich schon mal aufgeatmet, ja. Aber die Schuld war dann immer noch zu bereinigen. Das ist es so. Ich will dich unterweisen oder den Weg zeigen. Und Augustinus, ich schließe dann, sagt, bekenne du deine Sünde, so wird der Herr sie nicht mehr kennen wollen. Ist das nicht herrlich? Dann sind sie weg. Dann kann keiner mit Fingern kommen und sagen, du, also da, dann würde ich sagen, nein, Moment, im Himmel, alles durchgestrichen, weg, alles ausradiert, alles schneeweiß. Das hat Gott gemacht. Und unser Heiland führt uns dann diesen Weg zur ewigen Seligkeit. Können wir deswegen nicht diesen Psalm wunderbar überschreiben? Oh, jetzt habe ich dann... Jetzt kommt's wieder. Irgendwie hat es klimmt. Okay, ich habe noch einmal einen wunderbaren Glückspilz. Und zwar von Gerog, Karl Gerog, einer der hervorragenden Prälate und Führer der Württembergischen Kirche. Er hat ein Gedicht geschrieben, Du bist der Mann. Ich habe einfach 5 Verse von diesen 10 herausgesucht. Du bist der Mann, du hast dich selbst gerichtet. Spricht Nathan, der Prophet. Zum blutbefleckten König, der vernichtet vor Gottes Antlitz steht. Du bist der Mann, dem du den Stab gebrochen, dem du im Grimm das Urteil schon gesprochen, ein Kind des Todes, wer das getan, du bist der Mann. Karl Gerock. Oh, jetzt kommt es auch noch. Du bist der Mann, oh, höre es, meine Seele, halt nicht zu rasch Gericht. Vergiss im Grimm bei deines Bruders Fehle der eigenen Sünde nicht. Vor deinen Augen die Früchte und die Taten, in deiner Brust die Keime und die Saaten, in fremder Schuld sieh deine eigene an. Du bist der Mann. Du bist der Mann und ständest du doch in Gnaden wie Davids fürstlich Haupt. Sprich nimmermehr, was kann der Feind mir schaden? Leicht ist ein Kranz geraubt. Je höher dich die Huld des Herrn gestellt, je lieber dich die List des Argen fällt. Oft schloss im Fleische, wer im Geist begann, du bist der Mann. Du bist der Mann, ja, Herr, ich gäb mich schuldig, denn meine Schuld ist groß. Herr, Herr, barmherzig, gnädig und geduldig, sprich mich in Gnaden los. Willst du mich barmherziger erretten? Wer löset mich von meiner Sünde Ketten? Wer nimmt von meiner Seele mir den Bann? Du bist der Mann. Du bist der Mann, der meine Schuld und will büßen am blutigen Marterholz. Du bist der Mann, dir werf ich mich zu Füßen, dahin ist all mein Stolz. Herr, heile mich von meinem Sündenschaden. Herr, stärke mich mit deinem Geist der Gnaden, der du am Kreuz den großen Sieg gewann. Du bist der Mann. Wir wollen einfach noch einen Moment der Stille haben und ich bete dann noch. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind. Herr, das ist ein ganz unbequemes Thema, nicht zeitgemäß, sondern ewigkeitsgemäß. Lieber Herr, da musst du uns die Herzen weit machen. Für den Schaden unseres Herzens, dort, wo wir nicht heraus wollen. Herr, wo unser Grimm und Verbitterung sich schon durchgefressen hat, wo wir manches in Resignation schon abgehakt haben. Und dann sehen wir uns vor dir, Herr, in deinem Spiegel, den du uns in deinem Wort vorhältst, und eins ums andere Mal sind wir traurig. Ja, Herr, wenn wir das nicht hätten, dass du dich am Kreuz für uns erbarmt hast, über uns, über unsere furchtbare Misere, unsere Frage der Schuld, dann hätten wir Grund zum Verzweifeln. Danke, dass wir diesen Psalm haben, dass David so eine Freimütigkeit gehabt hat, ihn aufzuschreiben, dass es uns zum Segen gereicht. Amen.